Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, heute geht es um das Thema Auswandern als Paar oder besser gesagt, soll ich meinen Mann verlassen? Sabine und Tom sind von Deutschland nach Südfrankreich ausgewandert und haben dort sogar eine Familie gegründet. Wohl fühlen sich da aber vor allem Sabine und die Kinder, die mittlerweile 8 und 10 Jahre alt sind. Ja, aber Tom, der fühlt sich auch nach all den Jahren immer noch fremd. Die beiden entfernen sich immer mehr voneinander und ich sag mal so, bevor wir da tiefer reingehen, stelle ich erstmal unsere Expertin vor. Und das ist Hanna Gentsch. Sie ist systemische Einzel- und Paartherapeutin aus München. Hallo Hanna, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo lieber Alex, vielen Dank für die Einladung.
Ja, dein erstes Bauchgefühl in einem Satz zu unserem heutigen Fall.
Ein Fall, der mir sehr bekannt ist, auch aus meiner täglichen Praxis. Er bringt Paare oft an den Rand der Verzweiflung, denn oft haben Paare das Gefühl, emotional voneinander wegzudriften. Jedoch geht es nicht um unterschiedliche emotionale Zustände, sondern nur um den Fakt, dass man eine Landkarte nicht auf 2 unterschiedliche Länder umlegen kann, sondern man muss versuchen, eine gemeinsame Landkarte für dieses tolle Abenteuer zu erarbeiten als Paar.
Ja, ich bin gespannt, wie es den beiden aktuell in ihrer Situation geht. Das hat uns Sabine erzählt. Sie möchte anonym bleiben und deshalb erzähle ich nun ihre Geschichte. An manchen Abenden sitze ich auf der Terrasse, einen Schluck Bandol im Glas, die Zikaden zirpen und das Leben in der Provence ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Leicht, bodenständig, unkompliziert. Doch so ist es nur für mich. Für meinen Mann Tom ist es anstrengend, überdreht, voller Fallstricke. Wir sind ein Paar, doch wir führen 2 Leben, die emotional unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir sind vor vielen Jahren ausgewandert, aber angekommen bin nur ich. Tom möchte zurück nach Deutschland. Und doch halte ich ihn hier. Als wir uns damals entschlossen, in die Nähe von Marseille zu ziehen, weil ich dort ein Jobangebot hatte, war für uns klar, dies ist ein Schlussstrich. Wir fangen neu an. Die Wohnung gekündigt, die Möbel verkauft, sogar unseren VW tauschten wir gegen einen Peugeot. Alles an uns sollte die neue Heimat widerspiegeln. Tom konnte für seine IT-Firma in Regensburg im Homeoffice arbeiten. Ich hatte endlich den Job, den ich mir wünschte. Wir lachten, wenn wir im Möbelhaus nicht verstanden, aus welchem Holz der Esstisch war. Das Leben von Tom und mir war unbeschwert. Savoir vivre. Und doch gab es von Anfang an Dämpfer. Eines Morgens, wir waren vielleicht seit 3 Wochen umgezogen, kam Tom von der Boulangerie wieder und pfefferte die Tüten auf den Tisch. Franzosen sind unverschämt, scheiß Baguettes, schimpfte er. Bei der Bäckerei hatte er verschlafen en baguette bestellt. Die Verkäuferin korrigierte ihn une baguette mit erhobenem Zeigefinger. Ich bin doch kein Schuljunge, sie hat mich doch verstanden, rief er. Die Geschichte erzählt er heute noch, wenn er die Mentalität der Franzosen erklärt. Vielleicht ist es genau das, was es Tom in Frankreich so schwer macht. Er erwartet, dass die Menschen ihn als Deutschen akzeptieren, während er die Mentalität der Franzosen gern mit einem milden Lächeln quittiert. Als unsere Kinder kamen, wurde es für einige Jahre besser. Lilly und Vincent sind heute 10 und 8. Frankreich ist ihre Heimat. Sie träumen auf Französisch. Lilly mag Rap und Vincent liest flüssiger auf Französisch als auf Deutsch, obwohl wir mit ihm ausschließlich in unserer Muttersprache reden. Mit den Kindern wagte Tom nochmal den Versuch, Frankreich als Heimat zu sehen. Er ging zu Krabbelgruppen und traf sich mit Vätern zum Kicken. Sein Wortschatz erweiterte sich um lustige Kinderbegriffe und er fing sogar an, Filme auf Französisch zu gucken. Er bemühte sich für seine Familie und wollte Teil von etwas werden, das ihn, den 1,90 Meter Mann mit blonden Locken, als Le Papa Allemand sah. Dann kam jeder Abend, den ich nur noch als Apéro Fatal bezeichne. Wir waren bei Bekannten, der Smalltalk schwenkte um zu Politik Macrons, Fachbegriffe, die wir im Alltag nie gebrauchen, fielen. Da ich tagsüber im Büro Französisch sprach, war mir vieles geläufig. Ich griff lebhaft in die Diskussion ein. Dass Tom sich ausgegrenzt fühlte, merkte ich erst, als ich mir auf der Heimfahrt noch eine Zigarette anstecken wollte. »Du bist so französisch, rauchst, parlierst. Wo ist das Mädchen aus Regensburg, in das ich mich verliebt habe?«, fragte er. Ich stutzte und wusste keine Antwort. In den kommenden Wochen überlegte ich, was an seinen Worten dran war, und kam zu dem Schluss, ziemlich viel. Ich fühlte mich französisch, viel mehr noch, ich wollte es sein. Ich wollte ungeschminkt aussehen und dafür 20 Minuten brauchen. Ich trug Ballerinas statt Sneakers und immer Lippenstift, den Tom regelmäßig grummelnd mit dem Geschirrtuch vom Glas rieb. und ich liebte dieses neue Ich. Vielleicht hätte ich mit Tom früher reden sollen, darüber, dass ich in Südfrankreich unser Leben, unsere Zukunft, vor allem mich sah, dass mein Zuhause hier war und Deutschland meine Vergangenheit. Als er anfing, häufiger nach Bayern zu seinen Eltern zu fahren, dachte ich mir nichts. Doch eines Abends sagte er, dass er gern in ihr Haus übernehmen würde. Es sei zu groß für sie. Wir könnten nochmal auswandern, zurückwandern. Was meinst du? Sagte er euphorisch. Mir wurde eng in der Brust. Stumm schüttelte ich den Kopf. Aber Frankreich, das war doch immer nur ein Plan von vielen, keiner für immer, sagte Tom. Oder? Oder. Dieses Wort hing tagelang zwischen uns. Ich begriff, er wollte zurück nach Hause, dorthin, wo jeder ihn verstand, wo man Bier statt Wein bestellt, wo man von der Côte d'Azur träumt, statt wie er desillusioniert davon zu sein. Tom fragte schließlich die Kinder, ob sie sich vorstellen könnten, zu Oma und Opa zu ziehen. Für die Ferien? Fragte Vincent. Und Lilly, non, pourquoi? Ich sah, wie etwas in Tom brach. In diesem Moment verlor er ein Stück seiner Familie. Vielmehr, er merkte, dass nicht Frankreich das Problem war, sondern er. So sagte er es, als wir bei der Paartherapeutin saßen, die wir inzwischen seit 2 Jahren besuchen. Ich oder Frankreich, das ist die Frage. Seitdem überlege ich, ob ich die Antwort kenne. Manchmal denke ich ja, aber dann sehe ich Tom, alles, was sie erlebt und geschaffen haben, und denke mir, so einen Mann findest du nie wieder, auch nicht in Frankreich. Ja, Hanna, der Traum vom Auswandern, den haben viele Paare. Die wenigsten erzählen so ehrlich wie Sabine. Und ja, ich finde, Sabine beschreibt ja eine sehr große emotionale Kluft zwischen ihr und ihrem Mann. Sie fühlt sich super wohl, ist angekommen, die Kinder eh, aber er fühlt sich fremd. Wie häufig begegnet dir denn dieses Muster in deiner Arbeit?
Dieses Muster begegnet mir in meiner Praxis in München relativ häufig. Denn am Ende ist eine Auswanderung ja so viel mehr als ein Umzug. Es ist vielmehr ein kleiner Identitätstsunami. Alles, was uns bisher ausgemacht hat, wird auf den Prüfstand gestellt. Der Job, die Sprache, der Freundeskreis, sogar die Art, wie man im Supermarkt angesprochen wird. Es ist daher total normal, dass einer der Partner etwas schneller festen Boden unter den Füßen kriegt und der andere dafür etwas länger braucht. Der sich fremd fühlt, erlebt oft einen stillen, aber ziemlich nagenden Identitätsverlust. Die Frage, die hier im Raum schwebt, ist für ihn ganz klar und deutlich, dass offenbar herauskommt in der Geschichte, wer bin ich denn hier eigentlich noch und zähle ich noch etwas, zähle ich noch für meine Frau, für meine Kinder? Und der Partner, der gerade hier aufblüht, also in diesem Fall Sabine, ist manchmal sehr hilflos und fragt sich, warum kann er sich denn nicht einfach für mich freuen? Und das Wichtigste, was man hier als Paar verstehen muss, ist, dass beide Reaktionen total normal ist. Es ist eher ein Zeichen für eine existenzielle Krise und nicht für ein Zeichen fehlender Liebe. Was sich hier ganz gut anbietet als Tool aus der Praxis, ist einfach mal aufzuschreiben, wie ist denn das eigene innere Barometer, wie wohl fühle ich mich in meiner neuen Heimat, wie ist denn mein Heimatbarometer? Und hier bietet es sich an, einfach mal eine Zahl von 0 bis 10 zu nehmen, zu markieren, welcher Zahl fühle ich mich gerade, bin ich eher in der Mitte oder im unteren Drittel, und kurz zu beschreiben in 2, 3 Sätzen, warum fühle ich mich denn mehr oder weniger zu Hause, sich danach auszutauschen und den inneren Gefühlen, den Emotionen freien Lauf zu lassen. Und das kann ehrlicherweise ganz ohne Lösungsansätze und ohne große Wertungen passieren und nimmt schon sehr viel Druck.
Meine nächste Frage wäre jetzt tatsächlich direkt gewesen, ne? Was macht das mit einem der beiden Partner, der quasi dann das Gefühl hat, irgendwie zurückgeblieben zu sein, wenn der eine, ne, also die eine Partnerin, in dem Fall Sabine, ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, den Lebensentwurf ja total super findet und ja, so richtig sich denkt, cool, ja, und Tom halt irgendwie nicht. So, du hattest gerade schon richtig schön beschrieben eigentlich, was da passiert, aber vielleicht gehen wir nochmal einen Ticken genauer drauf ein. Was macht dieses Gefühl des Zurückbleibens mit einem?
Ja, es ist am Ende eine emotionale Deutungsfalle. Aus dem Gefühl, ich bin hier so einsam und so überfordert, wird blitzschnell der Vorwurf, du lässt mich total im Stich. Und aus der Freude, ich blühe hier endlich auf, wird beim Partner die absolut verletzte Interpretation und manchmal ja auch nachvollziehbar, oh, dir ist meine Traurigkeit völlig egal. Die Beziehung rutscht dann in eine Spirale aus Vorwürfen und aus Rückzug, und am Ende ist es schwer, dass beide sich wieder emotional verbinden und aufeinander zugehen können. Manchmal ist es bei dem einen Partner Scham, nicht mitzukommen, nicht genug zu sein, es nicht zu schaffen, nicht anzukommen, oder auch die Angst, den Partner, die Partnerin zu verlieren. Und bei Sabine, dieses Vorwärtsdrängen kann natürlich das kostbare Gefühl beinhalten, endlich kann ich sein, wie ich bin, endlich kann ich das sein, was ich immer sein wollte. Und wenn diese verletzlichen Wahrheiten dann einmal auf dem Tisch liegen, kann man natürlich offen darüber sprechen und dann auch versuchen, Lösungen zu finden.
Ja, oder? Weil hier in der Erzählung von Sabine, finde ich, steckt ja auch total viel persönliche Weiterentwicklung mit drin, beziehungsweise auch die Entwicklung als Paar. Weil im Endeffekt sieht man ja vor allem bei Sabine eine Weiterentwicklung, weil sie sich ja eben auch so wohl fühlt, ne? Und Tom, der wächst halt da gerade nicht mit und die beiden als Paar gerade echt schwierig. Und ja, ich meine, klar, man kann nicht immer zusammen als Paar wachsen, aber doch, es ist ja irgendwie so die Idealvorstellung. Wie geht man denn damit um?
Ja, natürlich ist es eine ganz schwierige Ausgangsposition, weil er natürlich in diesem Fall sehr verletzlich ist und die Fälle so davon fließen sieht auf einem großen Fluss, der in diesem Fall Frankreich heißt. Er fühlt sich offenbar nicht wohl. Sie geht richtig auf wie eine kleine Blume, die endlich Wasser und Sonne bekommt. Und in dem Fall scheint es so, wie als hätten beide die gemeinsame Schnittmenge verloren. Da kann es natürlich helfen, dass man sich mal hinsetzt und guckt, hey, was hast du denn hier gewonnen in diesem Umzug? Wie sieht deine Welt aus? Was bräuchtest du, damit es dir hier besser geht? Ist es vielleicht, keine Ahnung, das Telefonat mit dem besten Freund, dass man auch öfter mal wieder Deutsch gemeinsam spricht, wenn man sich sieht, einen Sprachkurs nochmal für ihn anzufangen, ganz ohne den Druck ist perfekt zu beherrschen und für sie auch den Kreis zu öffnen. Was braucht sie denn? Also wo fühlt sie sich hier wohl? Wie sehen die neuen Hobbys für sie aus? Was braucht sie, um Freude zu empfinden in dem neuen Land und sie auch ganz offen zu leben? Vielleicht auch mal ohne ihn. In dem Fall vielleicht mal ein Abendessen mit den neuen französischen Freunden oder nochmal mehr berufliche Kontakte zu knüpfen und dann aber auch die gemeinsame Schnittmenge aufzumachen. Das heißt, welcher Raum bleibt für das Wir? Welcher Raum bleibt für das Uns? Wo können wir uns beide als Paar wieder begegnen? Und in diesem Raum kann alles rein, was mehr Liebe, mehr Emotionalität bringt. Zum Beispiel ein feststehender gemeinsamer Dateabend. Sich aber vielleicht auch nochmal die Stadt komplett neu anzuschauen, einen neuen gemeinsamen Lieblingsort zu finden in der neuen Stadt, die ja doch für ihn noch sehr fremd zu sein scheint. Und einen Ort wirklich für sich zu eigen zu machen. Kleine Routinen zu schaffen, wie Sonntagsspaziergänge, ein Lieblingscafé und nochmal wirklich ein Wir im neuen Raum zu schaffen.
Ich finde, auch hier ist gerade schon wieder super viel drin gesteckt, ne? Weil ich meine, im Endeffekt, die beiden haben sich ja, natürlich, die haben, ne, erstmal einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt gewählt, der jetzt nicht mehr so gemeinsam scheint wie anfangs entschieden. Aber vor allem fehlt den beiden ja wirklich das Verständnis füreinander, ne? Der eine denkt, oh, was ist mit der los? Und sie denkt, oh, wieso kann das denn nicht? Also wirklich diese emotionale Entfremdung. Hast du uns da noch vielleicht noch so ein, zwei super konkrete Tipps, wie man emotional wieder zusammenwachsen kann in dieser Situation?
Ja, wie kann man emotional zusammenwachsen? Wahrscheinlich, indem man offene, konkrete Gespräche führt. Fragen, die man sich in dem Fall stellen kann als Paar, um wieder näher aneinander zu rücken, sind nochmal die ganz persönlichen Werte näher zu ergründen, sich Fragen zu stellen wie, welcher wichtige Wert von mir wird hier gerade genährt? Ist es zum Beispiel eher das Abenteuer, die Selbstverwirklichung? Und welcher wird verletzt? Ist es vielleicht fehlendes Sicherheitsgefühl oder fühle ich mich einfach nicht mehr zugehörig? Und dann in Diskussion zu gehen und nicht nur eben auf dieser Sachebene zu bleiben, sondern auch emotional zu hinterfragen, was bräuchtest du dich denn, um wieder mehr Zugehörigkeit zu empfinden für uns in dieser Paarsituation, vielleicht auch zu unserer neuen Heimat? Oder auch eine ganz einfache und simple Frage, die aber so viel bewirken kann. Was wäre denn die kleinste Veränderung, die du bräuchtest, um dich ein bisschen besser zu fühlen wie in der letzten Woche? Was dürfte, was könnte passieren? Und nochmal einen Raum an Möglichkeiten zu schaffen und nicht Grenzen zu setzen.
Ich frage mich ja, ob Tom einfach ein paar deutsche Kneipen aufsuchen sollte in Südfrankreich. Also ich bin ja großer Südfrankreich-Fan. Ich finde, die gibt's da ja immer häufiger, jetzt wo alle Menschen dort auch Birkenstocks tragen. Okay, kleiner Scherz. Ja, das ist schon eine ernstige Sache bei den beiden, ne? Aber ich glaube schon, so ein bisschen Humor kann doch manchmal auch helfen, oder? Wenn man irgendwie so gar nicht mehr zusammenfindet.
Natürlich, Humor hilft immer. Und natürlich hilft Humor auch in der Liebe. Deswegen absolut, vielleicht.
Ich glaube, ne, diese Geschichte mit dem, wenn man sich nicht mehr auf einen Lebensort einigen kann, das hat man natürlich als Paar, wenn man auswandert gemeinsam, hat man ja aber auch als Paar, wenn man zum Beispiel in einer Fernbeziehung lebt, ne, der eine nicht zum anderen ziehen will oder andersrum. Aus deiner Erfahrung, was gibt es denn für Optionen, wenn man sich wirklich nicht trennen möchte, aber ja, ein Ort passt halt irgendwie auch nicht mehr. So, was könnten wir da vielleicht auch für unkonventionelle Ideen mal mit reingeben, was möglich wäre?
Ganz wichtig in dem Fall, ich glaube, da, wo viele Paare ins Stolpern geraten, ist diese Für-immer-Falle. Für immer werden wir in Frankreich leben, wir werden nie wieder zurück nach Deutschland kommen und ich werde für immer unglücklich in diesem Land gefangen sein. Und auch die Partnerin, die ihren Partner für immer unglücklich in der Zukunft wählt, ich glaube, diesen Punkt ist es ganz wichtig rauszunehmen, weil der erzeugt so viel Druck, den kann man gar nicht bewältigen als junges Paar mit Familie und Kindern, wo sowieso schon so eine große Taktung im Leben vorhanden ist. Und es begrenzt natürlich total den Horizont und die Möglichkeiten, die eigentlich da liegen. Man könnte vielleicht eher von 12 bis 24 Monaten sprechen und nicht für den Rest des gemeinsamen Lebens. Und dann lassen sich auch viel leichter Lösungen finden. Man kann kleine Reallabore anlegen und immer mal wieder gucken, als kleiner Forscher, was passt denn für uns und was passt nicht. Ist es vielleicht auch denkbar, dass er immer mal wieder ein paar Wochen im Homeoffice in Deutschland, in seiner Heimat arbeitet, öfter die Familie besuchen geht und vielleicht mal eine 3-zu-1-Regel ausprobieren. 3 Wochen gemeinsam in Frankreich und er 1 Woche alleine in Deutschland. Und wenn es möglich ist, vielleicht auch in den Ferien die Kinder mitzunehmen oder auch ohne Kinder seine Familie, seine Freunde besuchen zu gehen und dann aber auch wirklich immer mal wieder in ganz klar getakteten Gesprächen, die evaluieren können, wie haben wir uns damit gefühlt? Was bräuchten wir? Welche Herausforderungen kommen in solchen Situationen auf uns zu? Können wir es uns finanziell überhaupt leisten? Wie geht es uns emotional damit? Nähern wir uns dadurch mehr an oder bringt es noch mehr Distanz?
Ja, also irgendwie, ich finde gerade mit dieser Kindersituation, ne, jetzt habe ich ja häufiger nur von Tom und Sabine gesprochen, aber die beiden haben ja 2 Kinder, die ja auch in Frankreich geboren sind. Das heißt, Vincent und Lilly, die 2 verstehen natürlich diesen Wunsch des Vaters gar nicht, zurück in sein Heimatland zu ziehen, weil sie das Land ja überhaupt nicht kennen. Ne? Also klar, schon aus Urlauben und so, aber jetzt nicht als ihr persönliches Zuhause. Und dadurch entsteht ja diese 3-gegen-1-Situation und Tom hat ja quasi dauernd das Gefühl, ja, entweder ich bleibe bei meiner Familie oder ich verliere sie halt, wenn ich zurückgehe. Und ich finde ja, du hast es so schön gesagt mit, es gibt ja wirklich viele Optionen zu sagen, ne, man geht mal 3 Wochen zu 1 Woche oder dass man einfach versucht, für sich persönlich vielleicht ja auch einfach mal für einen Übergang eine bessere Lösung zu finden. Weil im Endeffekt, wie du sagst, können die 2 ja auch mal für ein Jahr so eine Pendelsituation schaffen und dann gucken, fällt's Tom leichter oder nicht. Aber ich glaube eben dieses Frankreich oder Toms hat sich ja bei den beiden dann auch irgendwie in dieser Paartherapie herausgestellt. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich da so festsetzt. Aus deiner Erfahrung, Hannah, wie ist es denn? Kann eine Paartherapie da auch irgendwann an Grenzen stoßen, wenn die Situation so festgefahren ist?
Definitiv hat natürlich auch Paartherapie ihre Grenzen. Und wenn sich natürlich einer von beiden dazu entscheidet, nicht mehr neue Lösungen ausprobieren zu wollen oder Kompromisse zu finden, spätestens dann ist die Grenze erreicht. Wenn es keine Weiterentwicklung und kein Zueinander hinentwickeln gibt, wenn es nicht mehr darum geht, zu hinterfragen, warum komme ich dort nicht an? Warum werde ich nicht glücklich? Warum werden wir nicht glücklich? Was können wir daran verändern? Was brauchst du dafür? Was brauche ich dafür? Und es nur noch Ablehnung, Vorwürfe und ja, leise Verzweiflung gibt. Spätestens dann sind auch Grenzen eines therapeutischen Settings erreicht.
Wir reden ja ganz oft auch von diesem Zauberwort der Kommunikation. Was würdest du denn sagen? Welche Gesprächsformen können denn helfen, damit auch nicht jede Diskussion zu so einem Machtkampf wird, wie jetzt hier eben Frankreich versus Deutschland oder alles oder nichts oder Familie nur in Frankreich, so, ne? Was hilft da?
Aus meiner Praxis kann ich empfehlen, was wirklich gut funktioniert, ist ein Rahmen von 30 Minuten, in dem man 3 Schritte am Ende abarbeitet. Jeder Schritt 10 Minuten, also von dem her eigentlich ganz überschaubar, wenn man dafür gute Lösungen am Ende erarbeiten kann. Der erste Schritt besteht in einem gemeinsamen Check-in, das heißt, das sind 10 Minuten, wo stehen wir gerade, jeder teilt seinen Wert. Auf dem Heimatbarometer, das hatten wir vorhin schon ganz kurz im Podcast am Anfang, wenn ihr euch erinnern könnt, festzulegen zwischen 0 und 10, die Zahl kurz zu erklären, warum bin ich denn auf diesem Punkt, was lässt mich dort verharren. Dann der nächste Punkt wäre Wertschätzung. Das heißt, was war mein Highlight mit dir? wo liegt mein Herzstück? Und jeder beantwortet diese Frage, wofür kann ich dir diese Woche besonders dankbar sein? Und es können Kleinigkeiten sein. Danke, dass du zum Beispiel gemerkt hast, dass ich gestresst war und mir einen Tee gebracht hast oder in dem Fall bestimmt ein Café Olé. Und das füllt einfach auch schon mal wieder diesen emotionalen Tank auf, das verbindet, man sieht sich, man kann diese Kleinigkeiten im Alltag wieder wertschätzen und dann auch einen Ausblick zu machen. Was wünsche ich mir von uns? Und jeder formuliert ganz kleine, konkrete Wünsche für die nächste Woche, die auch machbar sind. Da ist es jetzt nicht der Hubschrauberflug über Nizza, um die tollsten Highlights zu entdecken, sondern eher ja auch wieder Kleinigkeiten, die man im Alltag gut verankern kann. Ich wünsche mir, dass wir am Abend 15 Minuten zusammen auf dem Sofa sitzen, ohne Handys, ohne die nächste tolle Netflix-Serie, sondern uns einfach tief in die Augen schauen, über den Tag sprechen, über gemeinsame nächste Urlaube. Was können wir erkunden in unserem neuen Zuhause? Rituale sind Magie, die uns im Alltag zusammen einen neuen Ort schaffen, neuen Raum für das Wir schaffen, neuen Raum für Sicherheit. Und Sicherheit ist ja genau das, was in diesem Punkt ein wenig verloren gegangen ist. Sicherheit in der Beziehung, in der Liebe und füreinander.
Und würdest du sagen, dass man auch genauso, ne, mit diesen 30-minütigen Gesprächen oder auch, wenn man sich wieder im Alltag viel mehr, einfach sich gegenseitig wieder mehr Aufmerksamkeit und Respekt schenkt, dass man dadurch auch wieder gemeinsame Ziele entwickeln kann, weil man sich allgemein näher kommt?
Ich glaube, dass genau aufgrund einer offenen und ehrlichen Kommunikation es wieder möglich sein wird, gemeinsame Ziele und gemeinsame Wünsche zu entwickeln. Denn wenn man natürlich diese Unsicherheiten raus manövriert aus dem Beziehungsalltag und die Dynamik wieder mehr Platz für Sicherheit, für sichere Gespräche birgt, dann kann man gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Wenn man immer nur in der Vergangenheit feststeckt und sich fragt, warum funktioniert es denn nicht, warum hat es bis jetzt nicht funktioniert, dann ist ja gar kein Platz für alles Schöne, Neue, was da kommen kann und darf.
Ich hatte es ja vorhin ganz kurz schon mal angeschnitten und dann sind wir doch wieder weitergegangen. Aber wie gesagt, diese zwei Kinder, die ja in Frankreich geboren sind, Tom, der sich so fühlt, als wäre er wirklich alleine auf der Welt, alleine mit seinen ganzen Entscheidungen oder mit seinen, nicht Entscheidungen, mit seinen Sehnsüchten im Endeffekt, ne? Jetzt sagst du, okay, wenn man gemeinsam miteinander spricht, sich wieder mehr respektiert, mehr schöne Sachen miteinander unternimmt, dann geht man auch viel besser aufeinander zu. Trotzdem würde mich interessieren, ich sag mal so zwei Kinder, ne, sind schon zwei sehr große Gründe, vielleicht auch Dinge zu tun, die man für die Familie macht, nicht unbedingt, weil man selbst will, ne? Wenn man irgendwie denkt, okay, ich muss ja aber hier da bleiben und kann nicht irgendwie mich dagegen entscheiden, weil dann verliere ich meine Kinder. Was würdest du denn da nochmal ganz konkret als Tipp geben? Wie schafft man hier auch eine Gesprächsgrundlage, die wirklich Sinn macht, ohne dass man, ja, ne, dass es auch hier nicht zu dieser Machtdynamik kommt?
Naja, ich glaube, man sollte als Eltern goldene Regeln beachten. Zum einen sollten Kinder niemals in die Situation kommen, Schiedsrichter zu sein. Das heißt, Kinder sollten niemals in die Verlegenheit gebracht werden und dem emotionalen Druck ausgesetzt werden, Entscheidungen zu treffen für die Familie, für die Eltern. Diese Fragen wie, wo wollt ihr denn lieber wohnen oder habt ihr Lust wieder zurück? Was macht es mit einem Kind? Das baut unglaublich viel Druck aus, weil Kinder wollen gefallen, Kinder wollen geliebt werden, Kinder wollen gesehen werden. Deswegen, ja, das kann kleine Kinderseelchen wirklich sehr belasten. Von dem her bitte darauf Acht geben, Kinder niemals in diesen Zwiespalt zu bringen, keine geheimen Allianzen zu schüren und zu sagen, ah, sag Mama aber, dass du dich in Deutschland doch ganz wohl fühlst oder. Bitte lasst Kinder aus Loyalitätskonflikten raus. Und was natürlich schön wäre, wäre einen sicheren, stabilen Hafen zu schaffen, Klarheit und Transparenz in den Alltag zu bringen, vielleicht mit einem großen Kalender in der Küche, wo man einträgt, wann die großen Urlaube auch in Deutschland stattfinden, zu welcher Zeit man in Frankreich ist, welche Feiertage wo stattfinden. Das gibt Anker, das gibt einem Kind Halt, genau zu wissen, was passiert. Oder auch ganz klar und offen zu transportieren, hey, wir sind eine Familie mit zwei Heimaten. Wir haben Frankreich, wir haben Deutschland, wir haben eigentlich ein Geschenk. Wir können uns von beiden Ländern das Beste rausnehmen. Wir können uns überlegen, welcher Feiertag gefällt uns wohl besser, wo laden wir die Familie zu uns nach Frankreich ein und wann genießen wir vielleicht die deutschen Traditionen. Von dem her kann es so viel Positives bewirken, in einer Familie mit zwei Heimaten zu leben, wenn man eben ja diese goldenen Regeln beachtet und fair spielt.
Ich finde, das kann man, wie du schon gesagt hast, wirklich nicht oft genug sagen, dass man Kinder einfach aus dieser Schusslinie rausnimmt, ne? Weil im Endeffekt, man ist der erwachsene Part, man lebt vor, man ist Vorbild und ja, ne? Ich meine, die dann da als kleine Schutzschilder auch zu benutzen oder als Erpressungsgeschichten, keine gute Idee. Hanna, ich habe noch eine Frage. Wann ist es denn gesünder, auch eine Beziehung zu beenden, als dauerhaft gegen die eigene Sehnsucht zu leben? Also, wenn die beiden jetzt für sich keine Lösung finden.
Ja, also am Ende gibt es ja auch dann mehr Möglichkeiten. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten auch mal vor ein paar Folgen das Konzept Living Apart Together. Also man muss nicht immer an einem Ort leben. Und ich betreue in der Tat auch einige Paare bei mir in der Praxis, meistens online, die auch nicht in einem Land und in einer Stadt leben. Und das sagt nicht über die Qualität einer Liebe aus. Natürlich ist es noch schwerer und noch herausfordernder, wenn Kinder im Spiel sind, die natürlich auch einen Anspruch haben, Mama und Papa zu gleichen Teilen zu haben oder auch den Wunsch haben, dass die Familie zusammen lebt. Aber am Ende, glaube ich, kann es unkonventionelle Lösungen geben, die alle Emotionen trotzdem befrieden und am Ende wahrscheinlich zu einem größeren Glück führen, wie wenn ein Vater in einem Land lebt, in dem er unglücklich ist, in dem er nicht andocken kann, sich nicht zu Hause fühlt und ganz viel passiert und versucht worden ist, um dieses Gefühl zu verändern. Und dann kann man sich überlegen, ist es denn vielleicht für uns besser, dieses Living Apart Together Modell zu leben? Einer lebt in Deutschland, der andere lebt in Frankreich. Wir können trotzdem als Familie weiter existieren, nur eben unter anderen Spielregeln, unter nicht diesen klassischen, konventionellen Familienbild, das ja noch weit verbreitet gelebt wird.
Ja, und jetzt kommen wir schon zu meiner letzten Frage hier in der heutigen Folge. Welchen Satz würdest du Paaren mitgeben, die gerade an dem Punkt stehen, gehen oder bleiben?
Tja, behandelt eure Liebe wie euer wertvollstes Projekt. Trefft eine Entscheidung, die dieser Liebe würdig ist. Eine, die informiert, gemeinsam überprüft und vor allem schaut nochmal nach euren Werten. Auf was basiert eure Liebe? Auf was basiert das Wir? Und wenn es aus reiner Erschöpfung und Verzweiflung existiert, dann sollte man sich wirklich fragen, ist denn da noch ein Raum für Weiterentwicklung? Ist denn da noch Raum für Möglichkeiten? Oder sind wir wirklich an der Grenze angelangt? Machen wir uns gegenseitig nur noch unglücklich?
Ja, vielen Dank, Hanna, für das tolle Gespräch, für deine Ansichten und Tipps. Ich finde ja, man merkt auch bei diesem Beispiel total, es kommt im Leben einfach auf die Zwischentöne an und echt auch auf den Mut, Entscheidungen zu treffen, die einfach zu den jeweiligen Bedürfnissen passen, ne? Und ich glaube, gerade Sabine und Tom, die müssen mit ihren beiden Kindern einfach schauen, was funktioniert für uns am besten, anstatt sich an irgendwelchen gesellschaftlichen Ansichten zu orientieren. Also danke für diese Folge und ich freue mich aufs nächste Mal.
Auf bald, lieber Alex, ich freue mich auch.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Hanna Gensch möchte, der kann einen Termin in ihrer Praxis ausmachen. Ihre Website mit allen Informationen findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.